Ich erzähle euch jetzt mal wieder was von meiner Arbeit heute. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste mal ein Bild mitbringen. Habe ich jetzt leider nicht. Ich war jetzt öfters auf Arbeit und hatte nichts, keine Arbeit. Mein Chef hat dann gesagt, er hat nichts für mich und hat mich wieder nach Hause geschickt. Irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, ich möchte ein Projekt, ein großes, wo ich auch was zu tun habe und eine Herausforderung. Und dann habe ich das Gymnasium Kenzing gekriegt, das ist ein größerer Umbau, ich glaube so ein Dreivierteljahr. Richtig große Baustelle eigentlich. Und dann haben die angefangen, die Decke runterzureißen über dem Elektrokasten und dann kamen da hunderte über hunderte von Kabel raus und die waren alle angefressen. Und plötzlich wuchs mir dieses Projekt so über den Kopf, weil keins dieser Kabel war beschriftet, es war über Jahrzehnte weg, haben die da Kabel reingelegt und niemand wusste, wie das ist. Und es hatte dann jetzt im Ende 23.000 Euro mehr gekostet, meine ganzen Stunden und der Arbeitsaufwand, wie das, was sie geplant hatten. Also so lange saß ich da dran, bis ich jedes Kabel einzeln jetzt sortiert hatte. Und ich war echt manchmal verzweifelt. Und auf der Baustelle sind zwei Stockwerke und es ist dann so abgetrennt. Und rechts nebendran arbeiten so zwei albanische Trockenbauer. Und die Abmachung ist, einen Tag dürfen die deutschen Trockenbauer SWR 1 hören und einen Tag die albanischen ihre albanische Musik. Und wenn die albanische Musik läuft, dann ist immer irgendwie die Stimmung ist anders. Also wenn SWR 1 läuft, dann die Deutschen, die machen immer so wegen schlechte Stimmung. So, die sind eigentlich immer am Motzen. Also, und die Albaner, die reden den ganzen Tag und die hören den ganzen Tag diese Musik. Und irgendwie ist das einfach eine andere Kultur. Die anderen reden gar nichts und die reden irgendwie immer. Und dann bleibt es nicht aus, dass man ins Gespräch kommt. Man redet einfach miteinander, das ist ganz normal. Und was die auch machen, die sagen immer, hey, chill mal. Ich glaube, wir können da was lernen. Also die machen um 10:30 gehen die in ihre Mittagspause und da hocken die manchmal bis um 12. Ich weiß jetzt nicht, wie die das machen. Und dann um 3:30 hören die aber auch schon wieder auf und sitzen ins Auto und um 4 gehen sie. Also die chillen halt. Und trotzdem machen die... Und ich bin aber eigentlich immer unter Stress, ich arbeite immer länger und ich bin einfach Deutsch und das sind Albaner. Und irgendwie kommt man dann auch über den Glauben ins Gespräch, weil das ist normal, man redet ja den ganzen Tag, hey Patrick, wie geht's? Und man kennt auch den Namen und so, und was machst du? Ah, hast du Kinder? Und dann sage ich immer, ich arbeite noch für die Kirche. Oh, cool, erzähl mal. Und dann wollen die jeden Tag was über den Glauben wissen und sagen, du, wie ist denn das, wenn du betest? Wie machst du das? Und dann stehe ich da manchmal und denke, das ist echt faszinierend, wie offen die sind, eigentlich über sowas zu reden. Und dann habe ich ja... telefoniere ich regelmäßig auch mit dem Markus Rose und er sagt mir immer so, wie ich Leute erreichen kann. Und dann hat er irgendwann gesagt, bete doch mal, wie du die zwei jetzt mehr herausfordern könntest. Oder bete doch mal mehr, wie du Leute herausfordern könntest. Und da merke ich dann, da fehlt mir so ein bisschen der Mut. Und mein Thema heute, jetzt ist ja Jahresanfang, ist diese Frage, die aus diesem Gespräch mit Markus Rose entstanden ist, der ist quasi jetzt schon lange mein Mentor eigentlich. Wie können wir denn Leute mehr herausfordern? Was könnte das denn sein in Gesprächen oder in Kontakten, die wir schon haben? Was ist denn da dran? Sollen wir ihnen mal eine Bibel schenken oder sollen wir mal was sagen oder sie mal einladen in Gottesdienst? Und dann bin ich auf Apostelgeschichte 1, Vers 8 gestoßen. Und das kennt ihr ja, da heißt es, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein. Das hat der Ewald schon angedeutet. In Judäa, Samaria, und das Wort, was da steht, ist, ihr sollt meine Martyreo, ihr sollt meine Märtyrer sein. Jetzt habe ich ja mein Griechisch-Lexikon und da steht drin, Märtyrer, Martyreo heißt einfach, man erzählt, bezeugt etwas, was man gesehen hat. Mehr ist es nicht. Dieses Wort Märtyrer hat sich, glaube ich, erst in der Kirchengeschichte entwickelt, wo Leute ihr Leben gelassen haben für das, was sie bezeugt haben. Also was hier quasi steht, vielleicht lesen wir es auch, Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass Jesus seinen Jüngern sagt, sie werden seine Zeugen sein, Martyreo. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Also wir werden Zeugen sein, eine Verheißung. Die Frage ist jetzt, wie geschieht denn das? Wie sind wir Zeugen? Und da habe ich Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Alles, was ihr tut durch Worte oder Werke, das müsst ihr jetzt euch mal merken. Jetzt gehen wir weiter. Wir machen jetzt tatsächlich ein paar Bibelverse. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir haben hier zwei Sachen bisher, Worte, alles was wir tun, in Worten und in Werken. Das sind so das, was, wo die Leute was sehen. Jetzt komme ich zu Matthäus 5, Vers 14. Das ist auf diesem Berg, wo Jesus die Bergpredigt hält. Erst sagt er in Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Und in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da würde ich jetzt mal bleiben bei dem Vers. Die anderen Verse sollen diesem Vers dienen zum Verständnis. Also Jesus lehrt seine Nachfolger, seine Jünger und sagt, ihr seid das Salz. Er sagt aber auch, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt dann, lasst euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid, also Jesus schafft, also die Bergpredigt ist ja eigentlich die Rede Jesu, wo er sich auf die Tora bezieht und dieses Alte Testament erklärt und erläutert. Und aber er als Rabbi auch den Weg zeigt, den es zu gehen gilt und was es zu tun gibt. Und er schafft ja zuerst immer diese Identität in diesen Seligpreisungen. Und hier schafft er auch wieder in erster Linie Identität, indem er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Also das spricht er uns zu, das sind wir. Und weil es auch in Gegenwart geschrieben ist, es gibt kein anderes Licht in dieser Welt. Also wir sind das Licht und das heißt eigentlich so viel wie, wir spiegeln das Licht Gottes wider. Also Jesus sagt ja auch von sich selber, ich bin das Licht. Vielleicht muss man das vergleichen mit einem Mond und der Sonne. Jesus selbst sagt, ich bin das Licht und wir sind das Licht hier auf der Erde, aber wir werden, glaube ich, nur angestrahlt. Deswegen sind wir Licht. Der Mond hat ja kein eigenes Licht und wir auch nicht, sondern er wird von der Sonne angestrahlt. Und in dem Moment, wo wir mit Jesus leben, werden wir von seinem Licht angestrahlt. Und dann sind wir hier Licht. Wenn man in Israel damals Häuser gebaut hat oder auch in Palästina, das ist ja dieser größere Bereich, dann hat man sie immer so gebaut, dass draußen am Fenster nur ein Schlitz ein kleiner ist und dass die Fenster so schräg nach innen aufgehen, also nach innen größer werden, damit tagsüber so wenig wie möglich Hitze reinkommt, aber so viel wie möglich Licht. Und man sagt, im Tempel war es andersrum, aber das sagt so die Tradition, das steht jetzt nicht in der Bibel. Der Tempel war so rumgebaut, dass innen das Fenster klein war und nach außen das Licht geht. Und der Hintergrund und das Verständnis ist, dass wir das Licht haben, dass das Licht Gottes im Tempel ist. Wir sind der Tempel und dass wir dieses Licht nach außen bringen. Und wenn wir dieses Licht sind, dann braucht diese Welt da draußen dieses Licht. Einmal, damit ihre eigene Dunkelheit sichtbar wird und erleuchtet wird, aber zum anderen auch, so dass Wahrheit reinkommt. Die Menschheit braucht Licht. Und Jesus stärkt diese Berufung und sagt, ihr seid dieses Licht. Und jetzt sagt er aber was Wichtiges. Erst schafft er ja Identität und dann sagt er, jetzt müsst ihr das Licht noch leuchten lassen und nicht unter den Scheffel stellen. Also ein Scheffel, das Wort verstehe ich so, das war ja damals so eine Öllampe. Die hatte man im Haus auf irgendwo draufstehen und der Scheffel, mit dem hat man es abgedeckt, wenn es dann nicht mehr brennen sollte. So ähnlich macht man es ja in der Kirche, wenn man die Lichter ausmacht. Also wir hatten früher als Ministranten unten so eine Puste und oben hat man es dann so ausgeblasen. Oder eben der Scheffel, so verstehe ich es, wo diese Öllampe abdeckt. Und jetzt sagt er aber, man zündet auch nicht ein Licht an, sondern setzt es auf einen Scheffel. Er sagt quasi, das Erste, wo dieses Licht leuchten soll, ist nicht da draußen in der Welt, sondern das ist ja zu Hause. Also er spricht noch nicht von der Welt, sondern es soll leuchten allen, die im Hause sind. Und es gibt tatsächlich Menschen, denen ihr Licht leuchtet am Sonntag ganz hell und wenn sie zu Hause sind, leuchtet aber ein ganz anderes Licht. Das ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was sie hier sind und dem, was sie dort sind. Jesus sagt aber, es soll anfangen zu Hause. Die Frage ist jetzt aber, wie geht denn das, dass unser Licht leuchtet? Und das sagt er durch gute Werke. Und das ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder das verstehen wir, glaube ich, nicht. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Ich habe mich da wirklich schwer getan, das zu verstehen, was da gemeint ist. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen was recherchiert, was in eine Richtung geht, die was andeutet. Und dazu muss ich aber wieder ausholen. Aber ich schlage jetzt nicht jede Bibelstelle auf. Matthäus 17, da ist Vers 2. Da geht Jesus auf diesen Berg. Und da heißt es, dass er verklärt wurde. Und dass er dann geleuchtet hat. Ihr kennt ja die Stelle wahrscheinlich. Und das griechische Wort für verklärt, das wusste ich bis jetzt auch nicht, da steht Metamorpho. Und das ist ein wichtiges Wort eigentlich, die Metamorphose ist ja immer eine Verwandlung und es wird ja stark gebraucht, auch immer, wenn diese Raupe zum Schmetterling wird. Das heißt, was auf dem Berg der Verklärung, so nennt man das ja, oder diese Transfiguration, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man es früher in der Kirche genannt hat, also Jesus leuchtet. Das ist eine Metamorphose. Da wird was verwandelt und was da passiert ist, dass der göttliche Teil Jesus sichtbar wird. Wir haben das ja an Weihnachten gehört, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und jetzt passiert auf diesem Berg plötzlich so eine Metamorphose und der göttliche Teil wird sichtbar. Und ich glaube, das können wir auf unser christliches Leben beziehen. Wir brauchen auch eine Metamorphose, wo dieser göttliche Teil sichtbar wird. Und wenn das passiert, das ist das, was die Menschen sehen. Und jetzt kommen wir zu Römer 12, Vers 2. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und hier steht wieder das Wort Metamorpho. Ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und ihr wisst ja, dass das eigentlich mein Lieblingsvers ist. Aber ich spreche heute nochmal drüber und erkläre es nochmal, weil vielleicht manche das noch nicht gehört haben. Hier steht, ändert euch. Und jetzt ist wieder wichtig, hier im Griechischen zu schauen. Hier steht Metamorpho und die Zeitform, Imperativ, aber es ist auch ein Passiv. Das heißt, ich erkläre das an meinem alten Beispiel, ihr habt es schon oft gehört. Was Paulus hier meint, ist, es findet eine Veränderung statt. Und das ist der Aufruf, ihr müsst euch ändern. Aber das geschieht an uns. Das ist ein passiver Imperativ. Und das Beispiel ist so, wenn ich euch sage, ihr sollt braun werden, müsst ihr in die Sonne liegen. Also wenn es jetzt Sommer wäre und ich sage euch, werdet braun, dann müsst ihr in die Sonne liegen. Aber das, was in der Sonne dann geschieht, dieses Braunwerden, das ist passiv. Das heißt, wir haben den Imperativ, ihr müsst in die Sonne liegen, und wir haben den Passiv, ihr werdet braun. Und das meint Paulus, wenn er von der Metamorphose schreibt. Und das beschreibt unser christliches Leben. Wenn wir die Bibel genau betrachten, dann ist diese Verwandlung und dieses Werden wie er, ist immer was Passives und was Aktives. Wir kommen aktiv in seine Gegenwart und wir werden passiv, an uns geschieht etwas, wir werden verwandelt. Und darum geht's. Wir müssen verwandelt werden. Da muss in uns was passieren. Und wie geschieht es? Indem wir Zeit in der Sonne verbringen, indem wir Zeit in seiner Gegenwart und in seinem Wort verbringen. Und das wird manchmal unterschätzt. Wir wundern uns manchmal, warum wir jetzt kein Zeugnis sind, warum wir nicht so am Start sind, warum unser Leben nach außen, unser Licht nicht leuchtet. Aber unser Licht leuchtet nicht, weil wir im Verborgenen es manchmal verpassen, das ist so wie so eine so Art Sonnenfinsternis, Zeit in seinem Wort und in seiner Gegenwart zu verbringen. Aber Gott fordert uns heraus, dass wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir angeleuchtet werden, dann sagt er, passiert Folgendes, dann werden die Leute an dieser Metamorphose an euch, die geschehen ist, also im Verborgenen findet es statt, das sieht man nicht. Wenn das stattfindet, werden sie dann in dem, was man sieht, erkennen, Gott erkennen. Und das, was man sieht, ist dann das, was wir tun. Also unsere Worte und Werke habe ich vorhin gelesen. Unsere Werke zeugen von dem, was in uns lebt. Ob wir angeleuchtet sind von diesem Licht. Das, was wir tun, ist ein Zeugnis davon, von dem, was im Verborgenen bei uns passiert. Und das sieht man jetzt nicht am Sonntag in der Kirche, sondern das sieht man am Arbeitsplatz, wo man unter Druck ist, oder in der Familie, wo Stress ist und wo man sich aneinander reibt, da kommt es raus. Und da sagt jetzt eben Jesus, da soll euer Licht leuchten durch gute Werke. Also gute Werke, habe ich dann überlegt, das kann ja eigentlich viel sein. Was sind denn die guten Werke? Finde ich schwierig. Es könnte ja auch einfach sein, dass ich zu Hause arbeite oder dass ich arbeiten gehe, kann ja auch ein gutes Werk sein. Gute Werke, die Gott vorbereitet hat. Das kommt noch von Epheser dazu. Also wir sollen wandeln in guten Werken, die inspiriert sind aus einer Zeit, die wir mit ihm hatten. Und dann leuchtet unser Licht. Aber was sind die guten Werke? Ich finde das schwierig. Es kann ja alles sein. Es kann auch sein, ich arbeite. Das ist ja auch ein gutes Werk. Gott hat ja auch für uns vorbereitet, dass wir arbeiten auf dieser Erde. Oder sind gute Werke nur, dass ich von Gott erzähle? Und ich habe die für mich eine Definition gefunden, dass gute Werke all das ist, was ich aus Liebe tue. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn. Alles, was wir aus Liebe tun, sind gute Werke. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem, wo wir immer sind. Das fasziniert mich manchmal an der Bibel, manchmal enttäuscht es mich aber, dass es ja eigentlich immer ums Gleiche geht, um diese Liebe. Um dieses, wir sollen lieben. Da geht's, darauf läuft es hinaus. Und ein Hauptmerkmal für mich von der Liebe ist, finden wir in 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht das Eigene. Und ich glaube, wenn wir so durchdrungen sind von dieser Liebe, wenn wir Zeit mit ihm verbracht haben, dann ist unser Handeln, unsere Werke und unsere Worte erfüllt von Liebe mit dem Merkmal, dass wir nicht das Eigene suchen. Und das möchte ich uns mitgeben. Lasst euer Licht leuchten in 2022. Also ist jetzt meine Neujahrsrede. Lasst es leuchten. Stellt es nicht unter den Scheffel. Es ist ja eine Stadt, heißt es da, die sieht man sowieso. Also eigentlich, das wäre ja ein Paradox, wenn dieses Licht nicht leuchtet. Wir sollen es leuchten lassen. Durch gute Werke, die inspiriert sind, von dieser Motivation, dass wir nicht unser eigenes suchen. Und das spricht zu den Menschen. Aber dann nicht nur durch Werke, sondern eigentlich auch durch Worte. Und das ist dieses Zeugnis von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich glaube, es sind Worte und Werke. Nämlich alles, was hier geschieht im Sichtbaren, sind immer diese zwei Komponenten. Werke und Worte. Es gibt ja nichts anderes, was wir tun hier auf dieser Erde. Immer Werke und Worte. Gebet zum Beispiel wäre dann auch ein Werk. Ein Wort ist das, was wir sprechen, ist eine Realität, die wir schaffen, ist unser Glaube. Die guten Werke, ne? Jetzt haben wir gehört, woher die entspringen, woher sie entspringen sollen und dass diese guten Werke leuchten. Lasst euer Licht leuchten durch eure guten Werke. Gut, da kann man auch wieder im Griechischen gucken, heißt einmal gut, aber heißt auch schön. Also ich finde es eigentlich auch cool, eure schönen Werke, das ist was Schönes, diese inspirierten Werke, die nicht das Eigene suchen, sondern immer den anderen und immer das, was Gott gefällt, das, was Schönes. Aber jetzt ist ja das Problem, wir sind ja so gute Christen und so gute Menschen, also bei mir klingelt einmal in der Woche das Telefon und es fragt mich jemand, kannst du mir mal was am Strom schauen? Nur schauen, nicht machen. Und wenn ich dann dort bin und schaue, dann sage ich, ja, ist doch auch Zeit, es zu machen, und dann hänge ich schon wieder irgendwo drin und ich übertreibe nicht, manchmal wöchentlich zweimal, manchmal alle zwei Wochen ruft jemand an. Und dann früher habe ich immer gedacht, es sind gute Werke und ich habe nie Geld verlangt, weil ich arbeite nicht schwarz. Und heute muss ich aber lernen, meine Kräfte einzuteilen und zu gucken, was sind denn gute Werke? Es gibt so viele gute Werke. Gestern hat schon wieder mein Telefon geklingelt und es war jemand, der ganz viel Hilfe braucht und ich bin einfach nicht dran. Ich habe gemerkt, ich brauche doch Pause. Und jetzt geht es darum zu lernen, was sind denn die guten Werke, die Gott vorbereitet hat auch. Das ist ja noch wichtiger, sonst hängen wir in anderen Werken drin, die Gott gar nicht gedacht hat. Wie kriegen wir denn das raus? Und da habe ich jetzt drei Sachen aufgeschrieben, wie wir das rauskriegen, die guten Werke. Ich habe geschrieben, Glaube, Frieden und Bestätigungen. Also es ist jetzt für 2022. Und wenn jetzt so ein gutes Werk vor eurer Tür steht in diesem Jahr, dann überlegt doch mal, ob ihr einen Frieden habt, dass man so eine Ruhe drüber hat und merkt, okay, das ist jetzt dran. Also ein gutes Werk kann vieles sein. Die Frage ist es dran und ist es jetzt dran? Und dann hat es Gott schon vorbereitet und dann sollen wir es tun, damit unser Licht leuchtet. Und die Frage ist, haben wir da eine Ruhe, haben wir einen Frieden und kommt uns das immer wieder? Hören wir das immer wieder? Also es ist mein Versuch jetzt, euch praktische Tipps zu geben, wie wir diese guten Werke erkennen. Frieden. In den Sprüchen 3, Vers 17 heißt, alle Wege der Weisheit sind Frieden. Die Weisheit ist eine Person, heißt auch. Ich denke, das ist wahrscheinlich Jesus gemeint, das bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber die Weisheit ist eine Person. Und alle Wege der Weisheit, also alle Wege Gottes, sind Frieden. Und wenn Frieden drin ist, dann haben wir ein vorbereitetes Werk Gottes. Und jetzt kommt der zweite Schritt, Glauben. Gott fordert in der Bibel immer die Menschen auf zu glauben. Er zeigt, gibt immer so einen Hinweis, gibt eine Richtung, aber er sagt immer, ihr müsst handeln im Glauben. Das sagt er zu Abraham. Und das sind ja dann die Werke, die Abraham gerecht machen. Also das gehört zusammen, Glauben und dann das Tun. Das Zweite ist, ich muss Glauben haben. Wenn ich Frieden habe und dieses Gefühl, dass die Weisheit Gottes zu mir spricht, dann brauche ich Glauben, das zu tun. Und das Dritte sind dann diese Bestätigungen. Wenn ich einen Weg gehe, dann muss ich darauf achten, ob Gott diesen Weg bestätigt. Das kommt jetzt gar nicht von mir, das habt ihr mir bei meinem Vorstellungsgespräch gesagt. Da ging es dann darum, dass ich diesen Weg gehe, hier Pastor zu werden. Und dann haben wir gesagt, wir gehen diesen Weg mal und gucken, ob Gott den bestätigt. Also ich hätte auch wieder können aufhören oder auch jetzt, wenn würde Gott mein Amt nicht bestätigen, dann muss man drüber reden. Warum? Das Dritte also, ob so ein Werk, ein vorbereitetes Werk Gottes ist, ob Gott es bestätigt. Und ich sehe das zum Beispiel in diesem Kinderdienst, den wir gestartet haben, wie viele Bestätigungen Gott da geschenkt hat. Zum Beispiel haben wir dann irgendwann gedacht, wir brauchen noch ein Grundstück. Und auf so ein Grundstück gehört ja eine Hütte. Und dann, als wir das gedacht haben, einen Tag später kam mein Chef zu mir und hat gesagt, er schmeißt jetzt den Bauwagen weg, der bei uns als Lager dient, den kann ich haben. Ich so, das ist für einen guten Zweck. Ja, dann kriegst du ihn geschenkt. Und 5 Tage später kam jemand zu mir und hat gesagt, hey, ich habe da in Kensing ein Grundstück und das gehört meiner Schwester und die muss das abgeben, ich muss das räumen. Ich so, hey, das kannst du doch mir geben. Und so kam noch ein Grundstück. Ob das jetzt wirklich dran ist für diesen Kinderdienst, weiß ich nicht, aber Gott hat so viele Türen aufgemacht, er hat es einfach bestätigt. Und den Schritt bin ich aber im Glauben gegangen. Ich habe alleine gestartet und ich wusste nicht, was passiert. Aber irgendwie haben wir im Gemeinderat gemerkt, das ist dran. Das ist jetzt dran, das fangen wir an. Und das sind so diese Schritte. Wir müssen gucken, ist das dran? Wir müssen lernen, auch Nein zu sagen. Ja oder nein. Und wir müssen durch unsere Werke sein Licht leuchten lassen. Und entspringen tut es aber in the secret place, in diesem Verborgenen. Im Verborgenen wird es geboren, im Verborgenen muss es geboren werden, sonst handeln wir manchmal einfach aus dem Fleisch. Und dann kommt es irgendwann ans Licht, alles kommt ans Licht. Und dann wird es sichtbar, was wir im Verborgenen gebetet haben und Gott uns gezeigt hat. Das war jetzt meine Neujahrsrede. Lasst euer Licht leuchten, wenn ich es zusammenfassen müsste. Und stellt es nicht unter den Scheffel. Zuerst im Haus und dann in der Welt. Amen.